An diesem schönen Herbsttag gehe ich noch einmal auf dem Stadtgottesacker der Stadthalle spazieren und treffe dort den Vorsitzenden des Vereins Bauhütte Stadtgottesacker, Herrn Peter Dahlmeier. Das ist die Gelegenheit, ihn zu fragen, was für eine festliche Veranstaltung am Donnerstag, den 18. September hier stattfand. Herr Dahlmeier, was war da los?
Wir veranstalten jedes Jahr eine öffentliche Zusammenkunft mit dem Bürgermeister aus Anlass der Übergabe fertiggestellter künstlerischer Werke. Am 18. September diesen Jahres haben wir drei Gruftbogen übergeben, die 63, 64 und 65. Diese Gruftbögen waren im März, April 45 durch Bomben zerstört worden und sind um 50 herum schmucklos aufgestellt worden, unter Verwendung von Nebraer Sandstein. Und diese Gruftbögen blieben bis Ende vorigen Jahres schmucklos. Und wir haben uns im vorigen Jahr vorgenommen, diese drei Gruftbögen zu vervollständigen durch Reliefs zeitgenössischer Art. Neben den Reliefs kam es noch dazu, dass wir Wappen und Bogeninschriften angebracht haben. Die Bogeninschriften basieren auf der Belegungsgeschichte des jeweiligen Bogens. Unser Vereinsmitglied und Vorsitzender des Eckhardt, des Familienforschervereins der Stadt Halle, ist derjenige, der die Belegungsgeschichte jedes Bogens recherchiert. Und im Ergebnis dieser Recherche wird in Abstimmung mit den Bildhauern der Text formuliert. In dem Text der Bogeninschrift werden die wichtigsten Personen, Familien genannt, die über die gesamte Zeit in diesem Bogen beigesetzt waren.
Wie ich gehört und gelesen habe, fand ja nicht nur die Übergabe der Bögen statt, sondern es gab ja wohl auch eine echte und schöne Überraschung.
Wir haben den Bogen Nummer 60 der Öffentlichkeit vorgestellt. In diesem Bogen sind die Eltern von Händel beigesetzt worden. Und im äußeren Bereich dieses Bogens gab es keinen Hinweis darauf, dass hier Händels Eltern beigesetzt sind. Und viele Besucher haben unsere Bildhauer gefragt, wo sind denn nun die Eltern von Händel beigesetzt? Und wir wollten ein optisches, äußeres Zeichen setzen und haben mit der hallischen Denkmalpflege gesprochen und sind übereingekommen, dass wir diesen Bogen ergänzen, um äußerlich erkennbar zu machen, hier liegen Händels Eltern. Unser Vereinsmitglied und mein Stellvertreter, Professor Bernd Göbel, hat einen Entwurf für den Schlussstein vorgelegt, der den jungen Händel zeigt, und hat diesen Entwurf gießen lassen. Er hat diesen Guss unserem Verein kostenlos zur Verfügung gestellt, als Spende sozusagen.
Das ist ja wirklich eine noble Geste von Professor Göbel. Ich habe mir eben diesen Guss angesehen und muss sagen, dass das Seitenporträt des jungen Händels sehr gut gelungen ist. Die Gusstafel zieht die Blicke auf sich und wertet den Gruftbogen und die Ecke des Stadtgottesackers auf. Halle möchte ja den Beinamen oder Zusatznamen Händelstadt führen. Dann möchte man zumindest auch das Grab seiner Eltern würdig darstellen.
Darüber hinaus haben wir in der Bogeninschrift die wichtigsten Persönlichkeiten genannt, die hier in diesem Bogen 60 beigesetzt worden sind, unter anderem auch den Vater von Händel genannt.
Neben der Restaurierung und Neugestaltung der Bögen 61 bis 65 kamen ja auch andere interessante Dinge zum Vorschein. So zu der Grabstelle von Johann Reinhold Forster. Der segelte mit James Cook auf dessen zweiter Südseereise als wissenschaftlicher Assistent mit.
Unser Vereinsmitglied Bernd Hofstedt hat zum Forster herausgefunden, dass er nicht in der Gruft Nummer 44, sondern in der Gruft Nummer 61 beigesetzt worden ist. Durch einen offenbar Schreibfehler oder falsche Lesart der damals beschäftigten Friedhofsmitarbeiter ist ein Förster in der 44 beigesetzt worden und man hat wahrscheinlich die Ö-Strichelchen vergessen und daraus Förster gemacht und schon war Förster in der 44 beigesetzt. Inzwischen wissen wir hundertprozentig, dass Förster hier neben Händels Eltern beigesetzt worden ist.
Wie will man nun würdig an Förster gedenken? Der Gruftbogen hier ist ja mit einer Holzgittertür verschlossen.
Der Herr Hofestedt hat mit der James Cook Society in Hamburg Kontakt aufgenommen, mit Frau Professor Koop, und hat sich mit ihr darüber verständigt, dass wir gemeinsam daran arbeiten sollten, Geld zu sammeln, um an Förster an richtiger Stelle erinnern zu können. Professor Bernd Göbel hat vorgeschlagen, dass wir vor der Gruft 61 eine Tafel installieren, deren Text noch nicht fixiert ist, aber an Förster erinnern soll. Und wir sind guter Hoffnung, dass wir das Geld zusammenbekommen, um diese Tafel finanzieren zu können. Im Bogen selbst können wir die Tafel zwar anbringen, aber der Bogen ist mit einem Holztor verschlossen und lässt nur wenig Möglichkeiten des Einblicks zu, sodass wir eine Tafel in der Öffentlichkeit kaum präsentieren können. Es ist einfach nicht lesbar.
Neben der Feststellung der richtigen Grabstelle von Förster konnte ja noch ein anderes Rätsel gelöst werden. So wurde vor einigen Wochen eine Grabplatte aufgefunden, von der man glaubte, dass sie durch die Bombardierung des Stadtgottesackers zerstört wurde oder zumindest verloren gegangen sei. Die gehörte zum Grab von Bruno Stisser, der mir vorher nicht geläufig war, muss ich eingestehen, aber zu seiner Zeit ein hoch angesehener Richter der Stadt Halle und Senior des Schöppenstuhls war. Wie kam es dazu?
Der Bogen Nummer 65 ist jetzt der Bogen, in dem der Grabstein von Stisser steht. Dieser Grabstein war bis Anfang Juli uns unbekannt. In dem Bogen lag ein größerer Stein mit einer sehr unebenen Oberfläche. Während der Restaurierungsarbeiten in den 90er Jahren bis 2002 ist dieser Stein unberührt geblieben. Wir haben diesen Stein angehoben und festgestellt, es ist der Stissersche Grabstein, und waren hoch erfreut über den hervorragenden Erhaltungszustand. Gemeinsam mit der Denkmalpflege haben wir uns entschlossen, diesen Stein an geeigneter Stelle wieder aufzurichten, nachdem wir festgestellt hatten, dass ein zweiter in diesem Bogen seinerzeit vorhandener Grabstein nicht auffindbar ist. Wir haben eine Suchgrabung durchgeführt, wurde festgelegt, dass wir diesen Grabstein von Stisser mittig im Bogen 65 auf ein Fundament stellen. Und nun steht er heute da. Und während des Aufrichtevorganges des Grabsteines haben wir festgestellt, dass offenbar der Dachstuhl gebrannt hat nach dem Bombeneinschlag. Die Dachpfannen sind nach unten gefallen, verschiedene andere Dinge auch. Und nachdem der Dachstuhl unten lag, ist offensichtlich die Rückwand mit dem Grabstein in den Bogen hineingefallen und blieb unberührt bis vor wenigen Wochen an dieser Stelle liegen. Er war außen kaum sichtbar, weil er in dem Material, was hier eingebracht worden ist, fast verschwunden gewesen ist. Es ist ein Wunder, und ein Wunder deshalb, weil er verloren geglaubt war.
Und er kommt hier in diesem Bogen auch sehr gut zur Geltung. Mittig angebracht also, wirkt er sehr gut. Dekorativ könnte man sagen. Aber wie geht es auf dem Stadtgottesacker weiter? Denn die Arbeiten sind doch wohl noch nicht abgeschlossen.
Wir haben im zweiten Teil unserer Veranstaltung am 18. September das Projekt 2014-2015 vorgestellt. Dieses Projekt umfasst die Ergänzung des Bogens 66 mit Relief, Inschrift und Wappen. In gleicher Weise wie in dem Bogen 65 werden die Reliefteile vorgefertigt und als Vierung auf den Gruftbogen eingebracht. Aus uns unbekannten Gründen sind die Gruftbogen 63, 64 mit Polster versehen worden, aus denen man die Reliefs herausarbeiten konnte. Die Gruftbogen 65 und 66 haben diese Polster nicht, als einzige Bogen auf dem gesamten Stadtgottesacker. Warum das so gemacht worden ist, ist uns unbekannt. Deshalb müssen wir auch in den Gruftbogen 66 die Reliefs durch Vierungen aufbringen. Die Vierungen werden vorgefertigt und werden in den Gruftbogen eingepasst, und zwar durch Absenken der jeweiligen Reliefteile. Wie das im Einzelnen aussieht, das kann man sich in einem Jahr am Gruftbogen 66 genau anschauen. Oder am Gruftbogen 65. In diesen Gruftbogen sind ja diese Vierungen bereits eingebaut. Man kann an wenigen Stellen erkennen, wie diese Technologie aussieht. Man kann diese Ergänzung oder diese Einfügung an manchen Stellen leicht erkennen. Es geht dann weiter. Wir haben im Ostteil des Stadtgottesackers zwei Gruftbogen. Die sind durch die Verwahrlosung aus DDR-Zeiten verloren gegangen, indem sie eingestürzt und zerstört worden sind. Diese beiden Gruftbogen sind noch schmucklos und diese beiden Gruftbogen werden im Rahmen des Projektes 2014-15 Relief, Inschrift und Wappen erhalten. Das sind unsere Vorhaben für die kommenden 12 Monate. Die Entwürfe für diese drei Gruftbogen liegen bereits vor und werden demnächst der Denkmalbehörde zur Genehmigung vorgelegt.
Mich beschäftigt natürlich, wer gibt diese Entwürfe, die ja offensichtlich jetzt auch schon vorliegen, wer gibt die dann frei, wer sagt, so machen wir das?
Solange wir hier arbeiten, sind alle Tätigkeiten unseres Vereins durch die Denkmalpflege genehmigt worden. Die Entwürfe werden unter der Führung von Professor Göbel begutachtet, ausgearbeitet, als Entwurf vorgelegt im 5:1 Gipsmodell. Dieses Gipsmodell ist die Grundlage für den Antrag auf denkmalrechtliche Genehmigung. Wenn diese Genehmigung vorliegt, wird die 1:1 Zeichnung ausgearbeitet, auf das Bogenelement aufgelegt, durchgezeichnet und dann anschließend in Stein gehauen.
Und den allerersten Entwurf, wer macht den? Der Bildhauer? Bringt der den ein oder wer?
Die Reliefgestaltung richtet sich natürlich an bestimmte Grundregeln. Sie müssen sich in das Gefüge des Renaissancefriedhofs einfügen. Sie müssen Rücksicht nehmen auf die benachbarten Reliefformen, sie berücksichtigen. Es ist also, sagen wir mal, das Umfeld zu beachten und ansonsten werden die Dinge kreiert durch die jeweiligen Bildhauer. Sie können aber auch ein Thema haben, wie zum Beispiel der Apothekenbogen. Der Apothekenbogen zeigt verschiedene Heilkräuter. Oder der am Donnerstag übergebene Orthopädenbogen, der auch bestimmte orthopädische Elemente beinhaltet.
Wie finanzieren Sie denn nun diese Arbeiten?
Unsere Arbeiten werden ausschließlich finanziert aus privaten Spenden der Bevölkerung, aus Spenden von Institutionen und Zuwendungen. Wir haben mehrere hundert Sponsoren seit Gründung unseres Vereins gehabt, die teilweise über Jahrzehnte gespendet haben. Wir haben die Saale-Sparkasse als Partner gewonnen. Wir haben die öffentlichen Versicherungen Sachsen-Anhalt für unser Projekt interessieren können, die seit Jahren uns in einer beispiellosen Art unterstützt haben. Wir haben die Stadtwerke animieren können, sich zu engagieren. Also mit Hilfe dieser Sponsoren ist es uns gelungen, auch die jetzt begonnenen Arbeiten weitgehend zu finanzieren. Es gibt noch eine Finanzierungslücke, aber wir gehen davon aus, dass die Finanzierungszusagen, die uns vorliegen, uns in die Lage versetzen werden, dass wir diese Arbeiten, die wir jetzt begonnen haben, abschließen können. Offen ist die Finanzierung des Projektes 2015-2016, das ist der Bogen 34, dessen zwei Zwickel noch zu vervollständigen sind. Und dann haben wir auf der Westseite noch einige Elemente im Bogenbereich 93-94, im Bogenbereich 5-6-6-7. Dort sind Flächen noch zu bearbeiten. Die Finanzierung dieser Arbeiten, die 2016 abgeschlossen werden sollen, die ist noch offen. Aber wir sind doch der guten Hoffnung, dass wir diese Finanzierung auch noch hinkriegen werden.
Sie haben eben ein Datum genannt, 2016. Kann man dann sagen, die Arbeiten sind so weit fertig, dass man das Projekt übergeben kann?
Ich gehe davon aus, dass, wenn die Finanzierung geklappt hat, dass wir bis 2016 die Bildhauerarbeiten abschließen können. Das heißt also, dass das Ziel unseres Vereins bezüglich der bildhauerischen Arbeit erreicht ist. Es gibt allerdings im Innenraum noch einiges zu tun, inwieweit wir diese Arbeiten noch nach 2016 realisieren können. Das steht auf einem anderen Blatt.
Immer geht es um das leidige Thema Finanzen. Das ist ja nicht nur hier ein ewiger Kampf. Um Sponsoren bzw. Spender zu finden, braucht es die Öffentlichkeit. Sind Sie eigentlich zufrieden mit der Wahrnehmung oder auch der Resonanz in der Öffentlichkeit? Die MZ hatte ja so ihre Schwierigkeiten, den Termin korrekt zu nennen.
Also zufrieden sind wir mit der Wahrnehmung dieses Kleinods in der Stadthalle überhaupt nicht. Ich möchte nicht, sagen wir mal, Kritik an bestimmten Stellen üben. Insgesamt muss hier viel mehr getan werden. Die Stadt muss mit diesem Denkmal in ihrer Öffentlichkeitsarbeit mehr wuchern. Es ist immer wieder festzustellen, dass zum Beispiel wenige Hallenser hier sich umschauen. Das sind mehr Fremde, die von irgendwoher Informationen bekommen haben, dass es sich hier um einen bedeutsamen Friedhof handelt. Aber aus der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt heraus ist die Situation unbefriedigend.
Hoffentlich ändert sich das zum Positiven hin. Mit solch einem Kleinod wie diesem Renaissancefriedhof, der wie kein anderer Ort die städtische Geschichte widerspiegelt und in der Geschlossenheit seiner Anlage absolut einzigartig im europäischen Raum nördlich der Alpen dasteht, muss Halle einfach engagierter in der Öffentlichkeit auftreten und werben.
Für uns ist die Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig. Und dieses Interview ist ein Teil unserer Öffentlichkeitsarbeit. Vielen Dank.
Danke auch.